Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu Blutrausch Podcast, dieses Mal am 1. Advent 2025. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ihr so dieses erste Weihnachtswochenende auch genießen konntet. Vielleicht ist ja der ein oder andere von euch oder die ein oder andere von euch schon so ein bisschen in festlicher Stimmung und konnte schon so ein bisschen weihnachtlich eintauchen. Fabian, wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, ich bin dieses Jahr tatsächlich irgendwie schon in Weihnachtsstimmung. Wir hatten ja schon so ein paar Mal drüber gesprochen im Podcast in den letzten Jahren, wenn so Weihnachtszeit war, dass ich irgendwie nicht mehr so in Weihnachtsstimmung komme. Aber dieses Jahr bin ich auch schon relativ früh in Weihnachtsstimmung, muss ich sagen. Also ich bin ready für die Weihnachtszeit.
Ja, nice. Geht mir auch so auf jeden Fall. Ich habe relativ wenig Weihnachtliches bisher konsumiert. Also bisher gab es noch keinen Glühwein. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich nicht so der Weihnachtsmarktgänger bin. Also ich mag das schon mal ganz gerne, aber es ist nicht so, dass ich das ganze Jahr darauf hinfieber irgendwie, wie andere vielleicht. Ich hatte so ein bisschen Spekulatius, ein paar Lebkuchen. Das war's eigentlich, würde ich sagen.
Ja, das hatte ich doch gar nicht. Also so diese Sachen, aber ich war tatsächlich zweimal auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Da hat das Wetter gepasst und die Begleitung war angenehm und motivierend. Und ich hatte auch zweimal einen Glühwein dann dementsprechend. Das ist ja dann auch schön bei dem Wetter, ne? Ich meine, ich kann mich erinnern, ich war vor Jahren mal auf dem Weihnachtsmarkt in unserer Heimatstadt. Da habe ich mich mit einem Kumpel verabredet. Da waren es irgendwie 15 Grad oder so. Da kommst du einfach nicht in Glühweinstimmung.
Das passt gar nicht.
Nee, es geht gar nicht.
Da brauchst du eher was Frisches. Ja, Leute, und wenn ihr auch in so richtig crime-nachtliche Stimmung kommen wollt, dann schaut doch mal bei uns in den Merch-Store vorbei. Da gibt es jetzt neuerdings ganz coole Designs, würde ich mal sagen.
Ja, Daniel hat sich total ausgetobt und hat wirklich in liebevoller Kleinstarbeit coole Weihnachtsdesigns geschaffen im Shop. Den Link findet ihr natürlich im Linktree. Ich finde es total cool. Ich will noch was anderes Weihnachtliches kurz ansprechen. Und zwar hatte ich im Laufe der Woche einen GoFundMe-Link gepostet. Da geht es um ein Kleinkind aus unserer Heimatregion. Und die Mutter hatte mir diesen Link geschickt und ich hatte auch so ein bisschen Kontakt mit der und hatte gefragt, ob wir das nicht weiterleiten können. Ich mag das eigentlich nicht, so Spendenaufrufe weiterzuleiten, aber die Family, die hat halt echt, die strugglen halt echt. Die haben ein schwerkrankes Kind. Ich habe auch so ein bisschen die Diagnostik eingeholt und so. Und die haben keine Kohle für die behindertengerechte Behandlung und Umarbeitung ihres Hauses. Ich weiß, dass ein paar Leute mit dem Gedanken spielen, uns irgendwas zu Weihnachten zu schenken. Viele haben geschrieben, sie wollen doch mal die Amazon-Wishlists durchgehen und gucken, was sie uns schenken können. Das kam jetzt wirklich so häufiger als Ankündigung. Wenn ihr uns dieses Jahr was Gutes tun wollt, dann scheiß auf uns, uns geht's gut, wir sind glücklich und zufrieden und vor allem gesund. Ich werde diesen Link die Woche nochmal posten, dann spendet vielleicht da lieber einen Fünfer, da kommt das auf jeden Fall besser an und da ist es besser aufgehoben als bei uns in irgendwelchen Geschenken.
Ja, safe, 1000%, das kann ich einfach nur so betonen und unterstreichen. Ich persönlich habe meine Amazon-Wishlist auch schon deaktiviert, das heißt, ihr kommt da gar nicht rein. Von daher solltet ihr da irgendwas vorhaben, bitte unbedingt spenden. Wenn jeder von uns allen irgendwie ein paar Euro reingibt, dann glaube ich, kann halt dieser Familie wirklich geholfen werden und da kann eine ganze Summe entstehen, die wirklich auch was bewirken kann. Wir alle wollen nicht in so eine Situation geraten und wenn es dann doch passiert, dann braucht man einfach Hilfe und hey, wir sind hier eine Podcast-Family und von daher finde ich, sollte man sich in der Familie auch gegenseitig unterstützen.
Ist so. Ich meine, es ist kein Zwang, keiner muss, ihr könnt, wenn ihr möchtet, ne? Ich muss auch sagen, ich habe mich da die Tage richtig schlecht gefühlt. Ich hatte auch mal überlegt, ich hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt, ich habe es in der letzten Stockbrot-Folge erzählt, die Depression, die hat mich sehr viel Geld gekostet. Ich habe in der Stockbrot-Folge gesagt, so eine 250.000 habe ich verloren, als ich dann so depressiv war und mein Geschäft damals aufgeben musste. Das zieht sich auch immer noch. Ich hatte immer noch so ein paar Schulden, die ich letztes und dieses Jahr noch abzahlen musste. Das ist ein Rattenschwanz ohne Ende. Und ich habe tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, ich mache so eine GoFundMe-Kampagne. Vielleicht gibt es irgendwelche netten Menschen, die mir helfen und die so mit der Story, weil ich so da auch nichts für konnte, die mir irgendwie helfen können. Aber ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich dachte, was ist so egoistisch, für so was Dummes wie so einen monetären Verlust irgendwie, den man vielleicht ausgleichen kann, Leute um Hilfe zu bitten, habe ich natürlich auch nicht gemacht, habe mich nie getraut. Wenn es Leute gibt, die echte Probleme haben, weißt du, die schwerkranke Kleinkinder haben und die einfach nicht wissen, wie sie sich versorgen sollen und das ist einfach so, da wird einem einfach nochmal richtig bewusst, was wichtig ist und was nicht.
Genau so ist es. Und ja, ich kann es nicht anders sagen. Du hast es wirklich schön auf den Punkt gebracht. Von daher, Leute, wenn ihr was Gutes tun wollt, wisst ihr, wo ihr das tun könnt. Falls ihr noch Fragen habt oder falls ihr es irgendwie nicht mitbekommen haben solltet, den Link nicht mehr habt oder wie auch immer, schreibt uns einfach bei Insta und dann können wir euch dann die Infos weitergeben.
Ja, safe. Ich poste das die Woche auch nochmal, wie gesagt. Also, und es ist auch kein, wie gesagt, es gibt so häufig so Spendenkampagnen, die sind so Tearjerker. Da geht es darum, den Leuten so ein bisschen schlechtes Gewissen zu machen und Geld abzugreifen. Ich habe, wie gesagt, mit der Mutter geschrieben, die hat mir so die Diagnostik erzählt und ich habe es, also es sind Sachen, die ich berufsbedingt auch kenne und ich weiß natürlich auch aufgrund meines Berufes, was das für ein finanzieller Rattenschwanz ist, der da hinterher kommt. Also da ist es, wie gesagt, sehr, sehr gut aufgehoben. So, in den Fall würde ich sagen, da möchte ich mich natürlich entschuldigen, dass wir im November so wenig geliefert haben, außer dem Live-Mitschnitt und der letzten Folge. Aber der November war für uns beide, glaube ich, ein sehr voller Monat. Wir geloben Besserung jetzt im Dezember und bitten um Entschuldigung.
Ja, definitiv. Aber Leute, ich glaube, ich spreche eventuell für Fabian oder auf jeden Fall für viele von euch mit, wenn ich behaupte, dass November und Januar einfach die, ich sag jetzt mal, unnötigsten Monate sind, die es gibt.
Ist so, ne? Also ich finde Januar...
Also unnötig ist das falsche Wort, ne? Jeder Tag ist kostbar und schön und ein Geschenk, aber das sind einfach so richtig ätzende Monate. Die sind dunkel, die sind kalt, man hat viel zu tun, man kommt irgendwie nicht zu Potte, es ist nicht angenehm, ja, es ist weder Fisch noch Fleisch, weder Winter noch Sommer,
Ja, Januar ist auch so ein Monat, wo ich sagen muss, ne, ich bin jetzt niemand, der so mit Neujahrs, keine Ahnung, Vorsätzen um die Ecke kommt oder so und eigentlich ist so Silvester auch einfach nur, das ist, der Jahreswechsel bedeutet nicht viel, aber irgendwie ist es ja doch so, finde ich, dass das Jahr im Januar immer so ein bisschen träge beginnt und dass man immer so 2-3 Wochen braucht, bis man gefühlt so im Jahr drin ist und dann ist der Januar schon so um und es ist irgendwie so, es hat sich, weiß ich, es ist so ein Übergangsmonat, der sich oft irgendwie zieht und komisch anfühlt.
Ja, voll.
Wir sind ja auch in der dunklen Jahreszeit, wir sind im Dezember 2010, wir sind in Australien und wir beobachten oder wir werfen unser Augenmerk auf einen Fall, der ja durchaus spannend ist, der wieder so ein bisschen die Frage aufwirft, was ist genau geschehen? Ich hatte eigentlich was Größeres geplant, weil heute 150. Folge ist, aber wir hatten so ein bisschen Zeitdruck jetzt in der Aufnahme, deswegen bin ich zu diesem Fall übergegangen, der etwas kürzer ist. Fotos habe ich dir letzte Woche schon geschickt.
Genau, habe ich öffentlich jetzt gerade. Daran habe ich auch gedacht, so an unser Jubiläum, 150 Folgen ist ja nun wirklich was Besonderes. Ich finde, da müssen wir irgendwie was Schönes auch nachholen und das dann einfach irgendwie als, keine Ahnung, Festfolge oder sowas betiteln.
Es ist egal, es passt zu uns, dass dann einfach die Jubiläumsfolge auf 151 geschoben wird. Das unterstreicht unsere Professionalität total.
So. Ja, wir machen es einfach bei so Spanien-Fall-mäßig bei Folge 250 feiern wir das.
Ja, wie gesagt, wir sind in Australien 2010 und wir... Ja, werfen ein Auge auf die Hauptperson des heutigen Falles, die 24-jährige Phoebe Hanschuk. Ich habe dir, wie gesagt, so Bilder geschickt. Und Phoebe ist so ein Freigeist, so eine künstlerisch und lyrisch interessierte junge Frau, die auch eigentlich, der so vorschwebt, irgendwas mit Kunst in ihrem Leben zu machen, ohne so genau zu wissen, wohin. Aber jemand, der so diese kreative Ader immer schon hatte und der auch gerne kreativ irgendwie arbeiten möchte. Jemand, der geschildert wird als eine Person mit einer, ja, sehr so märchenhaften Ausstrahlung, also jemand, der einen so direkt in den Bann zieht, wenn man sie kennenlernt, so auf so eine total warme Art und Weise, also die so eine Wärme und Geborgenheit ausstrahlt, so ein total angenehmer Mensch, von der Leute sagen, keiner, der sie jemals getroffen hat, hat sie jemals wieder vergessen. Zu dieser Kreativität, die sie so ja auslebt, zählt eben, dass sie sehr viel zeichnet, malt und aber auch Gedichte schreibt, also auch lyrisch interessiert ist. Wie gesagt, sie weiß nicht genau, in welche Richtung sie sich spezialisieren will, aber das sind alles so Steckenpferde von ihr.
Ja.
Sie ist aber auch jemand, der so ein bisschen so ein Fable für kleine Abenteuer hat. Die reist gerne, die klettert gerne. Klettern und Bouldern sind so große Hobbys von ihr. Sie ist auch immer wieder mal so kampfsportmäßig so im Taekwondo unterwegs und lebt sich da aus. Also so ein kleiner Adrenalin-Junkie, so ein Flummi, der nicht stillstehen kann.
Verstehe.
Aufgrund ihrer Art und dieser positiven und sehr, sehr warmen Ausstrahlung verfügt sie neben ihrer Familie, zu der sie eine sehr, sehr enge Bindung hat, Eltern und zwei Brüder, eben auch über einen sehr, sehr großen Freundeskreis und einen großen Bekanntenkreis und eben viele Menschen, die ja sie einfach ins Herz geschlossen haben und quasi sie so als Sonnenschein im Leben betrachten. Wenige allerdings kennen auch ihre andere Seite, denn seit ihrer Schulzeit ist sie aufgrund von Depressionen in Behandlung. Also sie hat keine depressiven Phasen, wie das dann manchmal ist, wenn das Leben so zuschlägt, sondern sie leidet tatsächlich unter dauerhaften Depressionen. Also das nannte man früher manisch-depressiv. Das ist, wenn du so hin und her wechselst zwischen Phasen der totalen Motivation und totalen Betrübtheit. Also man hat, es gibt diesen geflügelten Satz so zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ne? Also du kannst als Außenstehender gar nicht so einschätzen, was mit dieser Person da ist. An einem Tag will die Berge ausreißen, am nächsten Tag verkriecht die sich und spricht vom Suizid. Ne? Also es ist so komplett hin und her gerissen.
Ja, das ist krass. Wenn man diese Bilder sieht, kann man sich das bei ihr auch gar nicht vorstellen. Also so null. Sie wirkt wirklich wie so das pure Leben und du beschreibst es ja auch mit ihren Hobbys.
Ja.
Natürlich muss man hierbei sagen, dass wenn man mal genau auf diese Hobbys schaut, spiegeln sie eigentlich so eine manische Depression relativ gut wider, denn mal, wenn man das ein bisschen symbolisch betrachtet, hat sie hier sehr introvertierte Hobbys und auf der anderen Seite sehr extrovertierte. Also ich sage mal, diese emotionale Achterbahnfahrt, die sie damit durchfährt, ist hiermit irgendwie auch in einer gewissen Weise zum Ausdruck gebracht. Natürlich ist das sehr stark hineininterpretiert, wenn man das einmal weiß, aber nichtsdestotrotz zwischen irgendwie Zeichnen und, sehr kreativ sein, malen und so und Bouldern, Taekwondo im großen Freundeskreis Zeit verbringen, sind halt durchaus auch Welten, weißt du? Es gibt Menschen, die haben häufig nur das eine oder das andere und sie hat irgendwie bedient beide Seiten, so das will ich sagen.
Ja, und sie hat auch immer wieder verschiedene Hobbys ausprobiert und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Zeichen dieser manischen, rastlosen Persönlichkeit, dieses so in 50.000 Sachen reindippen, aber nicht so richtig durchziehen und so.
Rastlos passt, glaube ich, gut.
Ja. Rastlosigkeit, genau so, die Welt verändern wollen, Bäume ausreißen wollen, 1.000 Sachen ausprobieren und dann letzten Endes doch an allem so ein bisschen scheitern, ne?
Wie alt war denn Phoebe 2010 im
24.
Dezember? 24. Ich spreche jetzt schon in der Vergangenheit, weil ich jetzt die Vermutung habe, dass sie das Opfer sein wird. Aber
richtig,
mal sehen, wie es weitergeht.
Also wir betrachten so ein bisschen das ganze Jahr 2024, aber der Dezember ist dann eben der ausschlaggebende Monat. Seit sie 15 ist, experimentiert sie auch regelmäßig mit Drogen rum. Das ist natürlich auch bei so einer psychischen Problematik auch oft dann nochmal nicht ganz so geil, weil das natürlich auch wieder so ein bisschen Auswirkungen auf die Psyche haben kann. Das müssen wir auch im Hinterkopf behalten, dass das hier vielleicht eine Rolle spielen kann. Und sie trinkt auch ganz gerne mal ein. Also wie junge Menschen halt so sind, wie wir natürlich auch in dieser Sturm- und Drang-Feierphase waren, die lässt auch gerne mal die Korken knallen.
Ja, also Moment, trinken heißt jetzt wirklich feiern gehen und trinken,
genau,
nicht
ja.
zu Hause noch abends sich irgendwie einen Branntwein gönnen
sowohl
oder so.
Sowohl als auch.
Ah, okay, ja. Okay. Und wenn sie dann privat alleine trinkt, sind das dann eher so mal ein Glas Wein oder ist das eher so wirklich auf so einem Niveau, irgendwie, keine Ahnung,
das,
eine Pulle Wodka?
Das kann auch dann schon durchaus ein bisschen handfester werden.
Okay, also das, so eine große Menge Alkohol alleine zu konsumieren, ist natürlich immer gefährlich, ne? Das ist natürlich schon
ein Warnzeichen.
Also eigentlich schon mehr als das, ne?
Ja, definitiv.
Also eigentlich ist es schon, ja.
Ja, ich denke, es gibt so Episoden in ihrem Leben, die so ihren Charakter ganz gut kennzeichnen. Sie läuft als junge Frau von zu Hause weg, ist dann 8 Wochen unterwegs und ihre Eltern und Brüder wissen gar nicht so richtig, wo sie ist. Und es gibt auch eigentlich gar keinen Grund, wegzulaufen. Das ist dann auch oft dieses Ding, dass manche Menschen eben, wenn sie so eine Problematik haben, so einen inneren Trieb verspüren, dass die auch einfach immer so unterwegs sein müssen, nicht zufrieden sein können, immer das Nächstbeste suchen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, dass das auch so ein Ding war, was sie getrieben hat. Auf jeden Fall ist sie da als junge Frau nach Beendigung der Schule einfach 8 Wochen weggelaufen, ohne dass es irgendeinen Auslöser gab. Und hat in so einer Behelfs-WG gewohnt bei einem Typen, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, den sie beim Trampen kennengelernt hat und der mit einer hochschwangeren Frau und einem Baby in so einem Verschlag irgendwie gewohnt hat. Und da hat sie dann 8 Wochen gechillt, bis es dann dazu irgendwelchen Gewalttätigkeiten kam und sie dann geflohen ist und wieder nach Hause gekommen ist. Also sie wusste dann auch immer, wenn sie da ihre Abenteuerphasen hatte und mal ausgebrochen ist, dass sie immer wieder in dieses wohlige Auffangnetz zu Hause zurückkehren konnte.
Mhm. Ja, okay. Ich meine, mit 24 war sie nur auch wirklich noch ziemlich, ziemlich jung. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja,
also ich finde, sie war ja gewissermaßen ein großes Kind. Also ich will da niemandem Unrecht tun. Ne? Also klar ist man erwachsen in dem Alter, trifft seine eigene Entscheidung, dies, das. Aber irgendwie, finde ich, ist man ja doch noch bei vielen zumindest noch mehr heranwachsender Jugendlicher als halt irgendwie wirklich ein 30-Jähriger oder so.
Ich glaube, sie war tatsächlich auch noch so ein bisschen so ein großes Kind, weil sie mit 24 auch gar nicht wusste, wo sie hin wollte. Also sie hatte da auch keine berufliche Perspektive. Wie gesagt, das Ziel war irgendwas Kreatives, aber das war halt so der so die Marschrichtung, ohne, wie gesagt, genauso zu wissen, was und ohne auch zu wissen, wie man da hinkommt, weißt du, also ohne jetzt irgendwie,
ja, das ist
und einfach so von einem Job zum anderen sich hangelnd und aber so nicht den konkreten Plan entwickeln, okay, ich mache jetzt beispielsweise Modedesign, das ist kreativ, dafür muss ich auf eine Modedesign-Schule, weißt du, so ein Fahrplan, sie hatte keinen Fahrplan für ihr Leben.
Das ist gefährlich. Ich hasse wirklich diese Aussage, irgendwas mit Medien. Ich hasse sie, weil sie so falsch ist.
Ja.
Und wer das zu mir sagt, der könnte mich direkt Piep nennen oder sowas. Das ist eine fiese Beleidigung, weil ich für meinen Teil wenigstens eine klare Idee hatte von denen, von meinem Ziel damals. Aber diese Idee zu sagen, ich mache jetzt mal irgendwas Kreatives, das kann ja alles und nichts sein. Das ist ja quasi sozusagen die Extremform von irgendwas mit Medien, weil du ja damit so gar keine Perspektive hast, außer vielleicht, dass du künstlerisch begabt bist, dass dein Herz künstlerisch schlägt. Und ich verstehe die Orientierungslosigkeit in einer Welt, die finanziell und kapitalistisch gestrickt ist, sich als Künstler zu verwirklichen. Das ist schwer.
Ja, und in einer
Aber Welt. Man muss es anpacken. Man muss es an irgendeiner Stelle anpacken, sonst ist man wirklich verloren.
Ja, es ist natürlich auch schwierig für junge Menschen 2010 schon und heute noch umso mehr. Die Welt bietet so viele Möglichkeiten, wie das in den 60er Jahren zum Beispiel nicht der Fall war. Da war klar so, du machst eine Uni oder du machst eine Ausbildung und es gab eine überschaubare Anzahl von Wegen, die du einschlagen konntest. Heute stehen dir 5 Milliarden Wege gefühlt offen und das überfordert, glaube ich, viel. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass die heute junge Generation auch so zu Depressionen und Angststörungen neigt, dass diese Welt einfach so riesig und erschlagend ist. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber würde das trotzdem ein bisschen eingrenzen auf das Jahr 2010, weil
ja,
diese Möglichkeiten so krass wie heute, also 15 Jahre später, die gab es 2010 noch nicht. Das war so die Umbruchphase.
Da fing es an.
So, Internet ist super etabliert. Es gibt 1000 Möglichkeiten, international irgendwie zu arbeiten. Work and Travel und all den ganzen Kram gab es schon seit eh und je. Man hatte die ersten E-Commerce-Möglichkeiten. Es gab solche Sachen. Aber zum Beispiel, dass YouTube so erfolgreich sein werden sollte, das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Und so eine Person zum Beispiel kann heutzutage easy sagen, ich mache jetzt so einen Insta-Kanal, ich mache Pinterest, keine Ahnung, weißt du, schreibe, male mein Buch und lass es irgendwie per Print-on-Demand vertreiben. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was es halt damals noch nicht so gab in der Form.
Ja, genau, also es fing an, sich zu öffnen, aber es war noch nicht so extrem wie heute. Ich glaube, dass dieses, ich mache irgendwas Kreatives, ohne sich festzulegen, das hat auch was Beruhigendes, weißt du, weil das so eine Vielseitigkeit ausstrahlt und in dem Moment, wo du dann dich festlegst und dem Ganzen, dem Kind so einen Namen gibst, da gibst du ihm auch ein Korsett und dann committest du auf irgendwas und dann legst du dich fest und dann bist du auch gezwungen zu liefern. Ich glaube, davor hatte sie auch Angst, weißt du?
Daher an dieser Stelle ein kleiner Zukunftstipp, liebe Leute da draußen, auch vielleicht so kreativ sein sollten. Wenn ihr was Kreatives machen wollt, aber nicht wisst, was, dann macht beruflich was Seriöses, Konservatives und nebenbei was Kreatives.
True. Also wenn ihr zum Beispiel Bock habt, Podcaster zu werden, seht zu, dass ihr eine vernünftige Ausbildung oder ein vernünftiges Studium macht und macht das so nebenbei. Ja. Startet sowas nicht mit dem Ziel, in einem Jahr seid ihr reich und berühmt. Das geht in den meisten Fällen in die Hose. Macht einfach irgendwas Seriöses und seht zu, dass ihr sowas nicht startet aus finanziellem Zugzwang heraus, sondern wirklich aus Spaß an der Freude.
So, und der Punkt ist einfach auch der, kreativ sein und damit sein Brot zu verdienen, das ist im Prinzip das gleiche wie Selbstständigkeit, selbst und ständig. Das heißt, man hat auch Druck, erfolgreich sein zu müssen, kreativ sein zu müssen und das dann auch zu verkaufen. Es muss jemand geben, der es kauft und so weiter und so fort. Wenn man als Angestellter kreativ ist, hat man häufig nicht so gute Arbeitsbedingungen und ist relativ weit unten in der Nahrungskette. Also von daher, Kreativität ist schön, aber man muss schon wirklich sehr gut abwägen, wie man das beruflich angehen möchte. Aber okay, kurzer Exkurs.
Ja. In der Zeit führt sie auch, also in der Zeit, bis sie 23 ist, so zwischen Schulabschluss und 23, führt sie auch diverse Beziehungen. Dabei hat sie so ein Beuteschema, die Männer sind meistens deutlich älter als sie, meistens so um die 20 Jahre älter. Also sie fühlt sich zu älteren Männern hingezogen, die schon so ein bisschen was erreicht haben im Leben. So in ihrer Generation fühlt sie sich nicht so verstanden. Die Jungs aus ihrer Generation findet sie auch eher unreif und sie genießt das tatsächlich auch, wenn jemand schon ein bisschen was erreicht hat und ihr auch ein bisschen was bieten kann, weil sie natürlich eben finanziell so, sie hat halt nichts auf der Tasche, wie man so schön sagt, ne?
Ja, ja.
2009, da ist sie 23, da arbeitet sie in einem Friseursalon und lernt Anthony Hempel kennen. Anthony Hempel ist so eine kleine lokale Prominenz, der ist 42, also auch wieder so knapp 20 Jahre älter als sie, 19 Jahre älter als sie. Und den kennt man. Also die Eltern waren beide Richter und gehören so zur High Society. Und er ist ein sehr erfolgreicher Eventmanager, der so über ganz Australien hinweg in der Szene bekannt ist und einen guten Ruf genießt und der auch ja gutes Business macht auf jeden Fall.
Mhm.
Die beiden.
Das ist wahrscheinlich der Typ auf dem Foto, ne?
Exakt, ja. Ja, die beiden werden schnell ein Paar und das ist jetzt so das erste Mal, dass sie jetzt so außerhalb dieser künstlerischen Bubble irgendwie datet, dass sie so einen richtigen Business-Freund hat. Und der führt sie dann so richtig ins High Life ein und so ziehen die beiden relativ schnell nach einem halben Jahr Beziehung im Oktober 2009 auch in so ein Tower, also so eine geile Community, so eine richtig gute Wohnlage in Melbourne, wo halt Anthony eine Wohnung gekauft hat und Phoebe arbeitet nicht mehr in dem Friseursalon, sondern sie hat jetzt durch ihn so einen Job in der Werbeagentur vermittelt bekommen, 3 Tage die Woche, alles ein bisschen hipper, ein bisschen mehr Geld und so. Aber das ist so immer noch nicht ihr Ding. Also sie möchte eigentlich immer noch reisen und die Welt sehen und das, und sie fühlt sich da zu eingesperrt. Also schon so eine 3-Tage-Woche, das überfordert sie im Prinzip schon. Das ist schon zu starr für sie.
Ja.
Sie ist so ein Mensch, so, sie träumt so ein bisschen davon, so in anderen Ländern irgendwie Gutes zu tun. Das ist jetzt so ihr neues Steckenpferd, jetzt muss es nicht mehr unbedingt ein kreativer Job sein, jetzt möchte sie gerne irgendwo so Aufbauhilfe leisten oder mit Straßenkindern arbeiten, irgendwie sowas Altruistisches halt tun.
Das finde ich cool.
Der Job in der Werbeagentur, der steht allerdings so ein bisschen auf der Kippe, denn sie hat eine relativ beschissene Arbeitsmoral. Vielleicht hängt das auch mit ihrer Depression zusammen, sie erscheint öfter einfach nicht zur Arbeit, auch ohne sich abzumelden und geht früher, kommt später. Also so, ja, wirkt jetzt mal für ihren Arbeitgeber nicht so wie der zuverlässigste Mensch. Und so struggelt sie halt auch finanziell relativ stark, weil sie eben für ja geleistete Leistung bezahlt wird und nicht irgendwie so einen festen Lohn bekommt.
Das heißt aber auch, dass sie Anthony nicht unbedingt finanziell trägt oder wahrscheinlich, gut, ich meine, sie wohnen zusammen, er bezahlt nichts an Miete, ihm gehört die Wohnung, aber sie wird wahrscheinlich da auch keine, nichts abdrücken müssen. Sie wird irgendwie von ihm mitfinanziert, aber nicht ausschließlich, ja? Also sie ist schon noch auf das Geld angewiesen.
Sie wird schon von ihm finanziert, aber sie wäre gerne finanziell selbstständiger, aber tut ja, okay, halt nichts dafür. Das ist so ein bisschen so ein Widerspruch, dass sie beginnt dann auch eine Therapie. Also sie hat immer wieder mal Therapie seit ihrem 15. Lebensjahr. Und so im Jahr 2024, da schildert die Therapeutin auch, dass ihr Zustand so quasi immer schlechter wird. Also sie trinkt wieder mehr, auch alleine. Und sie beschwert sich im Prinzip darüber, dass sie von Anthony finanziell abhängig ist und selber auf finanziell so schwachen Beinen steht, aber findet auch nicht die Motivation oder die Kraft, das zu ändern oder mehr zu arbeiten, bessere Arbeitsmoral zu zeigen, obwohl ihr auch in dieser Werbeagentur signalisiert wird, so ey, wenn du hier fleißig bist, dann kannst du hier was werden, so dann kannst du halt auch höher kommen, ne? Aber das kriegt sie nicht hin. Und sie neidet Anthony auch so ein bisschen seinen finanziellen Erfolg. Also sie ist dann jetzt, ist nicht nur so, dass sie irgendwie genervt ist, sondern sie findet es auch scheiße, dass er so viel besser steht als sie, obwohl ihr das natürlich auch ein gutes Leben ermöglicht. Also so ein bisschen, sie ist so eine hin- und hergerissene Person irgendwie.
Na gut.
Außerdem schildert
sie... Ich meine, er hatte 20 Jahre mehr Zeit gehabt, um erfolgreich zu werden. Ja. Das darf man eigentlich nicht vergessen.
Und,
ne?
Und er hatte einfach auch, das ist ja auch so eine Sache, man weiß ja heutzutage so einfach, wie wichtig auch der Background ist. Ne? Er ist eine sehr, sehr erfolgreiche Akademikerfamilie hineingeboren. Da wird auch schon drauf geguckt, dass die Kinder auch in der Regel ihr Ding machen. Ne?
Ja, auf alle Fälle. Er wird finanziell sicherlich niemals Sorgen gehabt haben. Also ich weiß ja nicht, wie jetzt die Vita der Eltern war, aber zumindest wird er da einen Rücken gehabt haben, finanzieller Natur.
Sie fühlt sich jedenfalls abhängig von ihm, ist sie ja auch de facto und das nervt sie. Und es nervt sie auch, dass er sehr eifersüchtig ist ihr gegenüber, also wenn so was andere Männer in ihrem Leben angeht, in ihrem Freundeskreis und dass er auch so ein bisschen kontrollig ist. Und sie möchte sich eigentlich auch gerne trennen. Also im Herbst 2010, da sind diese Kontrollsucht seinerseits, aber auch die finanzielle Abhängigkeit, das nervt sie und es läuft so ein bisschen auf eine Trennung hinaus.
Wie lange sind die da zusammen?
Ja, so, ja, oder so. 1,5 Jahre ungefähr.
1,5 Jahre, okay.
Ja, sie besucht ihre Großmutter, die wohnt in einer anderen Stadt, so 2 Stunden weg. Da wird ihr dann so ein Job angeboten. Das ist auch alles so ein bisschen Halbseiten, so nach dem Motto, ach, also sie steppt da irgendwo in so ein Geschäft rein und da sagt man ihr dann, ja, sie kann da arbeiten und dann überlegt sie halt in Melbourne alles hinzuwerfen und da hinzuziehen. Also es zeigt wieder so ihren Charakter, so ein bisschen so von ja, Spontanität getrieben, sage ich mal.
Ja, und dass sie niemals angekommen ist.
Ja, genau. Und sie tauscht sich jetzt auch mit ihrer Großmutter aus, die ihr sehr nahe steht und sie sagt, ja, ich überlege, diesen Job anzunehmen. Ich überlege sowieso, mich von Anthony zu trennen aufgrund eben der Abhängigkeit und seiner Eifersucht. Und sie trennt sich innerhalb von 6 Wochen in diesem Herbst 2010 auch 4-mal von ihm, aber sie kehrt halt jedes Mal zurück, weil sie dann auch einfach merkt, okay, das sind sehr, sehr starke Einschnitte im Leben, die ich jetzt hier hinnehmen muss ohne ihn, und irgendwie liebt sie ihn halt scheinbar auch.
4-mal in einem Monat.
Ja.
Oh ja.
Ja,
das,
ja.
Ist, das ist, ja.
Ja, aber das ist, wie gesagt.
Das muss man eigentlich nicht weiter kommentieren. Ne?
Ja, man muss da, denke ich mal, auch so ein bisschen diese manische Depression so ein bisschen ins Auge fassen. Ne? Also dieses selber nicht die eigenen Gefühle auch einschätzen können und so hin und her gerissen sein zwischen Dingen. Ich denke, das spielt da auch eine große Rolle.
Ja, auf alle Fälle. Vor allem zeigt es ja auch dann die verschiedenen Zyklen der Manie. Ne? Das ist ja so der Punkt auch, dass, wenn du hörst, sagen wir mal, das waren Einflussfaktoren, 4-mal in einem Monat, das würde bedeuten, dass sie jede Woche einmal so ein Auf und Ab durchlebt hat. Das ist ja krass.
Ja, das ist natürlich, glaube ich, auch generell aufgrund der generellen Problematik, dass es gibt ja da im Prinzip keine festen Zyklen. Ne? Also ich habe das auch schon bei anderen Menschen erlebt oder ich habe auch Dokumentationen drüber gesehen. Bei manchen Leuten wechselt das wirklich im Wochentakt. Andere Leute haben so eine manische Phase, die hält so ein halbes Jahr und die stürzen dann in so ein tiefes Loch. Ne? Das ist, da gibt es keine festen Regeln.
Hm.
Am 29. November 2010, also wir arbeiten uns jetzt wirklich quasi auf den Tag zu, an dem sich dann alles zuspitzt, da geht sie nochmal raus, trifft sich mit Freunden, vor allem mit ihrem besten Kumpel Brandon, und auch dem erzählt sie, dass sie eine Trennung anstrebt und dass sie in den Wohnort ihrer Großmutter ziehen möchte, um dort dieses Jobangebot anzunehmen. Die beiden trinken relativ viel und sie übernachtet dann bei ihrem Stiefvater, der mit ihrer Mutter zusammen ist, die ist selber unterwegs. Auch dem erzählt sie von den Problemen in der Beziehung mit Anthony. Auch dem erzählt sie, dass sie Anthony eigentlich liebt, aber dass sie sich von dem nicht so richtig unterstützt fühlt, wenn sie ihre beschissenen Phasen hat. Also wenn es ihr schlecht geht, dann ist er nicht so richtig empathisch für sie da. Und auch da erzählt sie wieder, dass diese finanzielle Abhängigkeit einfach sie sehr belastet. Es ist ja auch...
Es ist verständlich, aber trotzdem so seltsam, weißt du? Ja,
ich finde es auch. Es ist schwierig, wenn du... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich...
Nee, mach ruhig.
Ich finde es ist natürlich schwierig, wenn die Beziehung so einfach gar nicht auf Augenhöhe stattfindet. Ne? Also Augenhöhe heißt ja nicht irgendwie, dass die Meinung von beiden gleich viel wert ist. Augenhöhe heißt ja auch genau sowas. Beide tragen gleich viel bei zur Beziehung oder zum Leben. Und das ist eben auch so eine monetäre Sache. Ne? Und das kann schon, denke ich, ans Selbstbewusstsein gehen, wenn du weißt, du trägst nichts bei und der andere schultert alles. Aber dann, ja, dann setz dich halt hin und ändere was. Ich weiß, das ist leicht gesagt, ne? Gerade bei jemandem, der psychisch krank ist. Aber auch da ist es möglich. Ne? Also eine psychische Krankheit ist ein Hindernis, mit dem viele Menschen leben müssen, aber es darf niemals so eine Ausrede sein, hinter der man sich verschanzt und dann sagt, aber ich bin halt krank, ich kann das nicht anders.
Ja, richtig. Und auf der anderen Seite, was ich sagen wollte, ist es ja auch einfach so, dass sie beruflich gesehen auf einem ganz anderen Stand war als er. Wie gesagt, 20 Jahre oder 19 Jahre, die dazwischen liegen. Sie hat mit ihren 24 Jahren keine abgeschlossene Ausbildung. Das ist natürlich auch sowas, was vielleicht auch am Ego kratzt, weil sie es mittlerweile schon längst haben könnte und es aber noch nicht hat. Und ihr fehlt zudem die Orientierung. Aber unterm Strich, ganz ehrlich, man muss sich dann reinknien, eine Ausbildung abschließen oder wie auch immer, Fuß fassen und sich selbst finden, sozusagen die Frage beantworten, was möchte ich sein und was bin ich beruflich. Und wenn man das nicht durchzieht, aber gleichzeitig vielleicht einen hohen Lebensstandard hat, wo es nicht darum geht, keine Ahnung, ein paar hundert Dollar oder was im Monat dazu zu steuern, sondern vielleicht, wenn es um einen richtig krassen finanziellen Vergleich geht, und so scheint es ja jetzt so zu sein, dann ist es natürlich auch klar, dass sie da niemals rauskommt. Aber sie hätte natürlich auch die Gelegenheit beim Schopf packen können und vielleicht irgendwie im Rahmen seiner Firmen da irgendwie eine Ausbildung absolvieren können, wie auch immer. Ne? Also er scheint ja wirklich bisher, würde ich sagen, durchaus auch gewillt gewesen zu sein, ihr da irgendwie zu helfen.
Ja, definitiv. Also ja, es ist natürlich schwierig. Ne? Es wirkt auch so ein bisschen für Außenstehende so ein bisschen, finde ich, schwierig, sich immer darüber zu beschweren, dass die andere Partei finanziell besser dasteht, aber das gute Leben halt trotzdem mitzunehmen, ne? So dann, ich weiß nicht.
Also ich finde, das ist tatsächlich ein Vergleich zwischen nicht mal Äpfel und Birnen. Also sie war da vielleicht,
ja.
Also das kannst du einfach nicht vergleichen.
Kann man
nicht. Das sind einfach komplett zwei verschiedene Lebenssituationen und Altersabschnitte, die aufeinandertreffen, ohne das weiter zu kommentieren zu wollen. Liebe fällt dahin, wo sie hinfällt, alles gut. Aber an der Stelle ist es einfach kein möglicher Vergleich. Geht nicht.
Geht nicht, nee. Das wäre auch unfair, diesen Vergleich anstreben zu wollen. Naja, genau. Also sie ist jetzt quasi in dieser Nacht, sie ist jetzt in dieser Nacht auf den 1. Dezember eben bei ihrem Stiefvater, redet dann auch am nächsten Tag mit ihm. Am 1. Dezember geht es dann nach Hause und da ruft sie dann ihre Mutter an. Anthony ist unterwegs, sie ruft ihre Therapeutin an, nicht ihre Mutter, und die Therapeutin ist schon so ein bisschen in so einer Halb-Acht-Stellung, also irgendwie das Telefonat macht ihr Sorgen. Ich weiß nicht, worüber da genau geredet wurde, aber sie rät Phoebe, an diesem Tag am besten in eine Klinik zu gehen und sich einweisen zu lassen. Das macht sie aber nicht. Sie schreibt mit einem iPhone, dass sie sich mit Anthony teilt. Also der hatte offensichtlich mit ihr gemeinsam so ein iPhone, was die benutzt haben für so Kommunikation mit Bekannten. Also jeder hat sie, er hatte, glaube ich, auch ein eigenes Telefon, sie nicht. Sie hatte so ein geteiltes mit ihm. Und sie schreibt so eine Sammelmail an alle ihre Familienmitglieder und die lese ich dir mal vor. Das ist jetzt am 1. Dezember. Da schreibt sie: Hallo Familie, ich bin im Bett und schlafe gleich ein und wenn ich aufwache, werde ich mich in den unglaublichsten Menschen verwandelt haben, den ihr jemals gesehen habt. Ich werde ins Krankenhaus gehen. Es ist sicherer dort, habe ich gehört, und ich habe gehört, das Special des Tages sei Tomatensuppe. Lecker, nährstoffreich. Ich liebe euch alle sehr, aber nicht genug, um euch individuelle Nachrichten zu schicken. Sorry dafür, aber Zeit ist Schlaf und ich muss mich auf den Weg machen. Fröhlich, 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 das Leben ist nur ein Traum. Ich finde, das klingt schon sehr verrückt, ehrlich gesagt. Also es klingt nicht, als ob jemand das geschrieben hätte, der so im gesunden Zustand ist irgendwie. Und so machen sich halt alle natürlich Sorgen, aber keiner erreicht sie. Also sie scheint dann wirklich zu schlafen und keiner kann sie an diesem 1. Dezember noch erreichen.
Mhm. Also sie reagieren schon wirklich auf diese Nachricht, weil sie auch merken, irgendwas stimmt da nicht.
Ja, das ist ja total wir. Also was da geschrieben wird,
Es ist wir, und auf der anderen Seite kannst du halt gerade mit diesem letzten Satz, da kannst du halt ganz, ganz viel Negatives hineininterpretieren, wenn du willst.
Genau. Ja, sie rufen Anthony auf der Arbeit an und bitten ihn, zu Hause nachzuschauen. Das macht er auch und er sagt, dass die am Tag vorher relativ viel getrunken hat und sie hat zwei Schlaftabletten genommen, um schlafen zu können wegen ihres Katers, und er vermutet, dass sie deswegen so ein bisschen wirr geschrieben hat, aber alles ist gut bei ihr, so seine Aussage. Mhm. Jetzt sind die auch erstmal alle froh, oder dass es da eine Erklärung gibt. Am nächsten Tag, am 2. Dezember, ist der Geburtstag von Vater Len, also mit dem Vater von Phoebe, geplant, und sie will sich abends mit ihrem kleinen Bruder treffen. Da ist so ein Restaurantbesuch angedacht an diesem Abend. Mhm. Am 3. Dezember, am nächsten Tag, soll es dann eine große Party geben, die dann auch noch den 18. Geburtstag des kleinen Bruders mit umfasst. Also er wird so richtig gefeiert.
Okay.
Ganz normal verlässt Anthony morgens da das Haus am 2., der geht arbeiten. Phoebe und der Hund bleiben gemeinsam zu Hause. Und um 11.30 Uhr, da gibt es in diesem Gebäudekomplex, in dem sie wohnt, einen Feueralarm. Da müssen alle Bewohner das Haus verlassen. Da wird sie und der Hund, die werden dann auch erfasst von der Kamera. Also sie verlässt das Gebäude mit dem Hund, bis dann Entwarnung gegeben wird, und sie geht wieder rein und sie wirkt auf diesen Kamerashots schon so ein bisschen wackelig auf den Beinen, also so ein bisschen neben sich.
Ja.
Das kann man dann später sagen. Aber wir halten fest, so 11.30 Uhr, 12 Uhr, da geht es ihr noch gut verhältnismäßig. Da ist sie mit dem Hund unterwegs, da ist alles in Ordnung.
Ja.
Also diese Evakuierung des Gebäudes, da wird sie gefilmt.
Okay.
Wie sie dann den Tag, diesen 2. Dezember und den Nachmittag verbringt, das ist nicht klar, das können wir nicht sagen. Anthony wird später sagen, dass er mehrfach versucht hat anzurufen zu Hause, aber da ist sie niemals rangegangen, und auch über so ein anderes Handy, was sie manchmal benutzt hat, so ein altes Nokia-Handy, da ist sie auch nicht erreichbar gewesen. Dieses gemeinsame Handy, was sie hatten, das soll zu dem Zeitpunkt in der Reparatur gewesen sein.
Aber hat sie eben nicht, diese Nachricht hat sie am 1. Dezember geschrieben, oder?
Genau, ja, genau.
Also mit dem gemeinsamen Handy war
genau.
Das auch.
Genau, aber das muss dann halt am nächsten Tag in die Reparatur gegangen sein, angeblich.
Jetzt ist wieder so eine Daniel-Frage, was für einen Wochentag haben wir?
Das weiß ich nicht, aber es ist, glaube ich, in der
Woche.
Es ist in der Woche.
Muss also, ja, sonst würde diese Story nicht aufgehen.
Ja, es sind Wochentage. Ich glaube, dass der zweite tatsächlich irgendwie ein Mittwoch war oder sowas.
Ja, okay. Ja, mir geht es einfach um die Handy-Reparatur. Ich finde es halt irgendwie so ein bisschen seltsam, so eine Nachricht zu schreiben mit einem Handy, das nicht funktioniert. Gut, es ist alles möglich. Man weiß nicht, was das Gerät für einen Defekt hat.
Genau, aber, das wissen wir nicht.
Weißt du, ich werde dann einfach schnell hellhörig, wenn ich höre, dass das Handy einen Tag vorher noch super ging. Also das war das.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es in der Reparatur war. Ich glaube, das hat er ja später nur gesagt, um Gespräche mit der Familie erstmal so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Dazu kommen wir sofort.
Ja, okay.
Es ist immer noch der 2. Dezember. Wie gesagt, Anthony hat mehrfach versucht, sie zu Hause anzurufen, sie zu erreichen. Das hat nicht funktioniert. Auch auf dem Handy hat das nicht funktioniert. Er sagt dann aus, dass er um 18.30 Uhr von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Allerdings ist das eine Lüge? Die Zugangstechnik des Gebäudes, da muss man sich so elektronisch anmelden, zeigt, dass er bereits so um 10 nach 6 zurückgekommen ist, also 20 Minuten früher. Warum er das gelogen hat oder ob er dann quasi die Zeit aufgerundet hat, das ist wiederum nicht bekannt. Da ist auch nie so richtig nachgeforscht worden.
Mhm.
Und er findet jetzt ein sehr, sehr komisches Bild vor in der Wohnung. In der Wohnung ist keine Spur von Phoebe, die ist da nicht drin. Allerdings sind in der Wohnung überall verteilt Kerzen angezündet. Und es stehen zwei Gläser auf dem Tisch, wo offensichtlich irgendwie Wein getrunken wurde. Im Schlafzimmer hat sie auf beiden Nachttischen, also jeder hat neben seiner Bettseite so einen kleinen Nachttisch, da sind quasi so kleine Altäre aufgebaut. Da sind also Fotos von den beiden so aufgestellt und auch Kerzen. Das sieht auch wie so ein kleiner Altar, wirkt das. In der Küche.
Und den gab es aber vorher schon, den Altar?
Nee, gab es vorher nicht. Die sind
jetzt, ach, den Altar gab es vorher nicht?
Gab es vorher nicht, nee. In der Küche, uh-huh. In der Küche findet er Glasscherben und auch Blutstropfen. Dann haben die so eine gemeinsame Computerecke im Flur, im Wohnzimmer, wo man halt so den Rechner benutzen kann. Da gibt es Blutstropfen am Computer und auf der Maus, so verschmierte. Im Wohnzimmer liegt ein Kissen, das offensichtlich zerrissen worden ist. Der Computer ist eingeschaltet und Phoebes Mail-Postfach ist geöffnet. Ihre Tasche, ihr Schlüssel, ihr Portemonnaie, ihr Handy, alles in der Wohnung. Und sie halt weit und breit nicht zu sehen.
Mhm.
Er ruft jetzt ihren Vater Len an. Wie gesagt, die sind für den Abend verabredet in einem Restaurant. Und der sagt, er hätte gerade vor 2 Minuten auf diesem gemeinsamen iPhone angerufen, aber niemanden erreicht. Und Anthony sagt jetzt, okay, sorry, kann ich nicht wissen, das iPhone ist in Reparatur. Ich wollte dich gerade anrufen, um zu fragen, ob du weißt, wo Phoebe ist. So.
Mhm.
Aber natürlich weiß der Vater das nicht. Er hat erwartet, dass sie zu Hause ist und dass sie später zum gemeinsamen Essen kommt. Aber ja, da taucht sie nicht auf und anscheinend taucht sie auch nicht zu Hause auf. Len füttert jetzt den Hund, der ist da unterwegs und hat scheinbar nicht gegessen, macht sich ein Bier auf, raucht eine Zigarette, also chillt erstmal und bestellt was zum Abendessen, so von einem Lieferdienst.
Mhm.
Der Lieferdienst kommt und an der Tür fragt ihn der Lieferfahrer, ob er mitbekommen hat, also ob Anthony in der Wohnung mitbekommen hat, dass unten im Foyer ein großer Polizeieinsatz ist.
Oh, krass, okay.
Und er sagt, nee, ich habe hier in der Wohnung gechillt, ich habe nichts mitbekommen. Und dann sagt der Lieferant, ja, da ist viel Polizei, da ist Notarzt, da ist richtig was los, keine Ahnung, was da passiert ist. Anthony geht jetzt runter, er hat eine Vorahnung und er hört dann auch von anderen Bewohnern des Hauses, dass da eine tote Frau im Wäscheraum gefunden wurde. Und er spricht mit den Polizisten, erläutert denen, dass seine Partnerin verschwunden ist, dass er die nicht finden kann, beschreibt sie, wird gebeten, in die Wohnung zurückzugehen und später klopft die Polizei bei ihm und sagt, ja, es ist scheinbar ihre Partnerin, die wir tot im Wäscheraum gefunden haben.
Mhm.
Offenkundig ist die im 12. Stock, wo die gewohnt haben, in einen Müllschacht geklettert. Da gibt es so Müllräume, in jedem Stock gibt es einen Müllraum, da gibt es so einen Schacht, da kannst du
Müll... Kann man dann so rein, die Sachen so reinschicken und dann...
Genau, genau.
Ist das unten in einem Container, okay.
Genau, und das fällt dann durch und das fällt in so eine Müllzerkleinerungsanlage und von da aus dann in einen Container im Keller, in so einen Müllraum.
Also erstmal mega praktisch, das hätte ich gerne zu Hause.
Ja, im 12. Stock ist das wirklich praktisch. Und sie ist scheinbar da reingeklettert, 30 Meter tief in diese Müllzerkleinerungsanlage gefallen, dabei so stark am linken Fuß verletzt worden, dass der linke Fuß fast abgerissen wurde. Dann ist sie in diesen Müllcontainer gefallen mit Prellungen und Quetschungen von diesem Sturz und dem abgerissenen linken Fuß. Hat scheinbar versucht, sich aus dem Müllcontainer zu befreien und zur Tür zu kriechen und ist dabei verblutet.
Boah, schrecklich. Also diese Vorstellung, da in so einen Schacht reinzufliegen und dann wartet da unten irgendwie so eine fiese, so ein Schredder oder sowas. Ups, da fällt mir schon das Handy runter. Ja, Katastrophe.
Ja, also die, das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig fieser Tod. Vor allem, wenn man überlegt, dass sie denn da so quasi im halbtoten Zustand aus diesem Müllcontainer kriechen und zur Tür kriechen, um rauszukommen wollte, ne, und dann auf dem Weg einfach aufgrund des starken Blutverlustes dann ohnmächtig geworden ist und verstorben ist. Man findet dann auch in dem Müllraum und auf dem Deckel dieses Müllschluckers Blutspuren. Und ja, das schreibt man natürlich ihr zu. Man findet auch im Treppenhaus einzelne Blutspuren. Das wird allerdings nie richtig untersucht, denn die Polizei geht direkt von Suizid aus. Also die halten das für eine logische Suizidmethode, dass man sich aufgrund von Depressionen und Alkoholmissbrauch, sie hatte 1,6 Promille im Blut, dass man dann auf die Idee kommt, in so einen Müllschlucker zu klettern. Und ich finde das sehr, 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 sehr weird.
Ja, also erstmal würde ich sagen, ist das für mich verwundernswert, dass dieser Schacht offensichtlich so breit und groß ist, dass da ein Mensch durchpasst. Ich hätte mir es deutlich kleiner vorgestellt.
Dazu schicke ich dir gleich was.
Ja, gerne. Selbst wenn du da einen 60 Liter Sack irgendwie reinsteckst, hätte ich jetzt vermutet, dass das vom Durchmesser dann doch so schmal ist, zumindest, dass da jetzt nicht unbedingt ein Mensch durchpasst. Und auf der anderen Seite finde ich halt auch diese Theorie so ein bisschen fragwürdig, weil das ja durchaus ein sehr schmerzhafter Suizid wäre. Also
ja.
Man müsste ja schon eine relativ genaue Idee davon haben, was da unten passiert mit dem Müll. Und sich dann einfach da reinzuschmeißen, würde ja auch bedeuten, dass man gegebenenfalls einfach so wie sie gewisse Kleinstverletzung hat oder sowas, ja, oder halt irgendwie im Zweifel zerstückelt, zersägt, was auch immer wird, ja, aber es ist ja total grausam, sich so einen Selbstmord zu suchen.
Ich denke auch, dass man eigentlich eher gewillt ist, sich irgendwelche Todesmethoden zu suchen, die so sanft wie möglich sind, und das ist ja eine, die auf den ersten Blick gar nicht sanft scheint, so 30 Meter in die Tiefe in so einen Müllzerkleinerer zu fallen, das ist ja etwas, was man von vornherein einfach weiß, dass das extrem schlimm ist, ne?
Ja,
das,
genau.
Das Ding ist, sie wird leider gar nicht weiter untersucht. Es wird direkt von Suizid ausgegangen, weil man halt auch ihre Vorgeschichte kennt.
Aber ganz kurz, diese Verletzungen am Bein, die passen aber dazu.
Die passen dazu,
also,
ja.
Das ich kann es mir nach wie vor schlecht vorstellen, dass man da unten reinfällt, dann wird quasi nur ein Bein zerschreddert und dann kann sie aber mit dem gesamten Körper noch da durchschlüpfen,
ja, sie ist,
oder wie?
Also sie ist scheinbar mit den Beinen zuerst gefallen, und diese Anlage ist eben nicht darauf ausgerichtet, dass da ein Mensch zerkleinert wird. Also
dann ist sie blockiert und sie konnte durchklettern.
Exakt, sie konnte dann durchfallen, ja genau.
Okay.
Aber ihr linker Fuß wurde eben fast abgetrennt. Sie hat andere Schnittwunden, Quetschungen, Prellungen von dieser Rutsche. Sie hat aber zum Beispiel auch offenbar ihre Sonnenbrille dabei gehabt. Ich finde, das ist sehr, sehr seltsam, wenn du dich umbringen willst, dass du deine Sonnenbrille trägst. Das ist ja irgendwie sowas, das eher darauf hindeutet, dass du rausgehst oder so und nicht unbedingt in der Wohnung oder zu so einem Suizidversuch. Weiß ich nicht, ob man eine Sonnenbrille tragen würde.
Das halte ich in ihrem Fall gar nicht für seltsam, wenn man mal nochmal einen Blick wirft auf den Brief, den sie geschrieben hat, der auch komplett wirr war. Also vielleicht hat sie sich das einfach... Also wenn es so stimmen sollte mit dem Selbstmord, wenn die Theorie stimmen sollte, vielleicht hat das einfach zu ihrer Erzählung gepasst oder für ihr persönliches Wohlbefinden in dem Moment mit Sonnenbrille, warum auch immer.
Wir können da jetzt nicht den Maßstab eines komplett gesunden Menschen anlegen, sondern sie hatte offensichtlich Probleme und vielleicht passt das dann in ihrer Welt irgendwie zusammen, aber sie hatte noch mehr. Sie hatte Blutergüsse und Hämatome an der Vorderseite des Halses, die nie untersucht wurden und die dann eher diesem Sturz zugeschrieben wurden. Dann wurde das Blut in der Wohnung und auf dem Weg zu diesem Müllschlucker niemals untersucht. Das kann von jemand anderem kommen, das kann aber natürlich auch von Iris sein. Und dann ist die Frage, warum blutet sie auf dem Weg zu diesem Müllschlucker? Das sind schon Fragen, die beantwortet werden müssen. Und dann ist eben die Sache, dass ihre Familie diese Selbstmordtheorie nicht so richtig glaubt, ne? Weil an dem Abend einfach dieses Geburtstagsessen war, am nächsten Tag der 18. Geburtstag ihres Bruders. Und das sind eher so Sachen, auf die sie sich gefreut hat. Und man denkt sich so, okay, hätte sie Suizidgedanken gehabt, dann hätte sie die nicht unbedingt da ausgelebt vielleicht. Und ihr Opa, der ist pensionierter Polizist und der macht jetzt was. Der mietet eine Lagerhalle, da baut er so eine Wand ein, so eine Holzwand, und in diese Wand wird mit dem Hersteller dieser Müllschächte eine genau gleiche, deckungsgleiche Klappe eingebaut, wie bei so einem Müllschlucker. Die Oberfläche ist ungefähr so Laptop groß, kann man sich so vorstellen. Und jetzt bittet der Opa zwei Freundinnen von Phoebe, die ungefähr ihre Figur haben, die sollten doch bitte versuchen, da reinzusteigen. So. Davon schicke ich dir jetzt Fotos von dieser Nachstellung.
Ja, bin ich mal gespannt. Also ich kann es mir schon vorstellen, es wird nicht gepasst haben.
Es hat gepasst.
Und da frage ich mich auch, hat es gepasst? Aber da frage ich mich doch dennoch, Alter, wenn man das mal sieht, das ist ja super bescheuert, da reinzuklettern.
Es hat gepasst, also, aber nur mit Ach und Krach. So, und die waren nicht betrunken. Also die hatten keine 1,6 Promille. Die waren stocknüchtern. Die haben es gerade so geschafft. Und eine ist mit den Ellen, mit den Schultern hängen geblieben im Schacht. Also sie konnte nicht durchgleiten. Und dann macht man einen weiteren Versuch. Man bittet jetzt einen jungen Mann, dass der sich die Mädels so auf die Schulter nimmt und dann quasi den Füßen voran in diesen Schacht reinsteckt. Und das geht sehr, sehr gut.
Was hat der gemacht?
Also ein junger Mann steckt jetzt quasi die Mädels rein. Der hebt die hoch, steckt die Füße voran rein und lässt die dann in diesen Schacht reinkleiden. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also dieses selber Reinsteigen funktioniert so gut wie gar nicht. Klappt nach Stunden, nach vielen, vielen Versuchen. aber dieses von außen hochgehoben und reingestopft werden, das funktioniert super.
Ja.
Und jetzt ist für den Opa halt klar, okay, sie wollte sich trennen, Anthony hat das nicht akzeptiert in seiner Kontrolligkeit und das ist dann eher der Grund gewesen. Und natürlich kann der sich easy verstecken hinter ihrer Depression, hinter ihren Suizidgedanken, die sie auch schon geäußert hat, ne? Und für die Familie ist klar, dass Anthony sie ermordet hat, aber natürlich ermittelt die Polizei nicht in diese Richtung, gar nicht. Kann natürlich auch daran liegen, dass seine Eltern da im juristischen System irgendwie noch verankert sind, dass die Kontakte haben, aber ich glaube, die Polizei hält einfach diese Selbstmordtheorie auch für extrem glaubwürdig. Es kommt natürlich dazu, sie hat jetzt unter ihren Fingernägeln keinen Schmutz oder so, es gibt keine Faserspuren, es gibt auch nichts, was als Abwehrverletzung irgendwie gedeutet werden kann auf einen Angriff hin. Aber es ist natürlich auch schwer, bei den ganzen Hämatomen und Schürfwunden, die sie eh hat, dann dazu sagen, okay, was kommt woher? Und sie hat eben ganz klar Hämatome am Hals, ne? Und das deutet auf so einen flexiblen, auf so einen dynamischen Angriff gegen den Hals hin. Und je nachdem, wie schnell das ging und wie brutal das war, konnte sie sich eventuell gar nicht mehr wehren, ne? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, du bist relativ schnell bewusstlos gewürgt.
Ja. Also so ein Szenario kann ich mir auch eher vorstellen. Ich glaube, dass du auch nicht ohne weiteres da jemanden reinstecken kannst, denn ganz ehrlich, Leute, das ist wirklich nur ein kleiner, schmaler Schlitz. Wer da irgendwie klaustrophobische Ängste hat, für den muss das maximaler Horror sein. Nein, es muss für jeden Menschen kompletter Horror sein. Und wenn du einmal in diesem Schacht drin bist, gibt es da auch keinen Ausweg, ne? Das Ding geht 30 Meter runter. Das heißt, solltest du da runterrutschen, oh, schrecklich, du kannst nicht nach links, nach rechts, nirgends nach oben klettern, keine Möglichkeit. Und dann fällst du, brichst dir vielleicht was bei dem Aufschlag. Also ganz ehrlich, ich glaube, einen Menschen da reinzustecken, das erfordert viel Kraft. Und dann denke ich halt auch eher, dass es höchstens ein ohnmächtiger Mensch sein kann, so wie du es gerade beschrieben hast. Und was ich mich noch frage ist, sollte das wirklich stimmen, dass sie da durchgerutscht ist? Hat man an der Maschine dann auch irgendwie festgestellt, dass sie dort durchgerattert ist?
Also ja, klar.
Stimmt das?
Ja, ja.
Ich meine, die Maschine hatte entsprechende Spuren, war vielleicht irgendwie auch verbeult oder sowas. Ja, das gab es schon, okay. Also das ist ausgeschlossen oder dass sie da jetzt irgendwie nur reingetragen wurde in diesen Müllcontainer oder sowas.
Nee, das ist nicht ausgeschlossen. Also, aber sie ist da durchgefallen, das ist klar.
Okay.
Sie wird noch auf Spuren von sexueller Gewalt untersucht, da ist nichts zu finden. Und es gibt aber dennoch irgendwie noch so ein, zwei Ungereimtheiten. Sie hatte in den Wochen vor ihrem Tod sehr, sehr viel Kontakt mit einer bestimmten Handynummer, die keiner in ihrem Freundeskreis kennt. Leider kann man die nicht zurückverfolgen, das war ein Prepaid-Handy und nicht mehr aktiv.
Jo.
Ja, und so, das ist so ein bisschen dann auch so der Nährboden für diese Theorie, dass sie da eventuell, ja, vielleicht irgendwie jemanden kennengelernt hatte, vielleicht so eine Liebschaft hatte und Anthony dahinter gekommen ist und sie deswegen getötet hat. Aber wie gesagt, man konnte den Inhaber dieser Nummer nicht mehr ermitteln, weil es halt eben eine Prepaid-Nummer war, die nicht mehr aktiv war. Und eben die Sache, ja, dass da eben so dieses Verlassenwerden von ihm im Raum stand, dass es Ex-Freundinnen gibt, die auch ausgesagt haben, dass er auf Trennung nicht sehr gut klarkommt. Ja, die Blutspuren, die niemals untersucht wurden. Also es gibt da schon so einige Sachen, die tatsächlich für eine gewaltsame Sache sprechen. Problem halt, wie gesagt, das wurde nie untersucht und man ist dann auch von der Suizidtheorie weggegangen. Offizielle Lesart der Gerichtsmedizin ist dann, dass sie geschlafwandelt ist und beim Schlafwandeln in den Schacht gestiegen. Das ist natürlich, also das halte ich für den allergrößten Humbug.
Ja.
Aber das ist jetzt eben die, wie soll ich sagen, das ist jetzt das, was steht. So offiziell. Es gibt noch einen Nachtrag, der interessant ist. Also ihre Familie, muss man sagen, die hat immer wieder versucht, den Fall aufzurollen, neue Anwälte beauftragt, neue Gerichtsmediziner, Sachverständige hier, Sachverständige da. Es hat jetzt keinen großen Mehrwert gebracht. Also es gibt natürlich in der Öffentlichkeit Zweifel an dieser Theorie. Es gibt auch durchaus, glaube ich, viele Leute, die denken, dass Anthony da einer Trennung vorbeugen wollte oder sich rächen wollte für Verlassenwerden, für irgendwie so empfundenen Verrat. Aber es gibt eben diese offizielle Lesart, die sagt, beim Schlafwandeln gestorben. Acht Jahre später, 2018, da befindet sich eine junge Frau namens Bailey Schneider in einer schweren Situation. Bailey ist 25 und leidet seit ihrer Schulzeit unter depressiven Episoden. Immer wieder mal, auch sie hat so selbstverletzendes Verhalten an den Tag gelegt, auch sie spricht immer wieder von Suizid. Erst vor kurzem musste sie wegen Suizidversuch ins Krankenhaus, hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten. Und ja, ist so ein bisschen traumatisiert aufgrund sexueller Belästigung und auch sexueller und körperlicher Übergriffe in ihrer Beziehung und trennt sich deswegen im Juni 2018 von ihrem Partner, der sehr, sehr einengend und sehr, sehr übergriffig war. Und
das war auch wieder Anthony Hempel.
Exakt. Am 23. Juni 2018, da chillt sie gerade bei ihren Eltern und versucht ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Und hat sich dann, wie gesagt, gerade von ihrem Freund getrennt, mit dem sie ein halbes Jahr zusammen war, der sie sehr, sehr eingeengt hat. Und am nächsten Tag finden ihre Eltern sie tot im Wohnzimmer. Suizid hat sie begangen. Und auch da war der Ex-Freund Anthony Hempel. Und auch da gibt es durchaus Ungereimtheiten bei ihrem Tod. Die Eltern, die waren einkaufen und haben sie dann quasi nach der Rückkehr vom Einkauf gefunden. Sie liegt auf dem Küchenboden, um ihren Hals ist eine Gardinenkordel gewickelt und diese Kordel, die ist einfach lose, die ist nicht richtig festgebunden, nirgendwo befindet sich irgendwie sowas, wo sie sich hätte erhängen können oder so, es sieht aus, als ob sie sich erhängt hat, aber eher, als ob sie damit stranguliert worden wäre, weil nirgendwo irgendwie eine Hängvorrichtung ist. Es gibt auch hier wieder Kratzspuren und Hämatome am Hals, also Spuren, die darauf hindeuten, dass da irgendwas anderes passiert ist, aber auch hier wird aufgrund ihrer depressiven Geschichte und ihrer Suizidversuche zuvor und auch ihres Hanges zum Alkohol dann davon ausgegangen, dass es ein Freitod war, den sie gewählt hat.
Okay, also man kann jetzt mal hier so eine kleine Handschrift von Anthony Hempel zumindest herausfiltern. Er sucht sich deutlich jüngere Damen.
Er sucht sich Damen, die sehr, sehr vulnerabel sind. Sehr, sehr,
sehr vulnerabel. Sehr vulnerabel. Also ich will nicht sagen Opfer, aber die zumindest halt Schwierigkeiten mit sich selbst haben, die so ein bisschen lose im Leben stehen und noch nicht angekommen sind.
Man kann unterstellen.
Man hat ja auch beispielsweise bei
Phoebe.
Bei Phoebe so einen kurzen Einblick in die Biografie erhalten, dass du sagtest, der Stiefvater, also man weiß jetzt nicht Näheres über die Familienverhältnisse, aber es scheint ja nicht so wie bei Anthony gewesen zu sein, dass es eine lange Ehe gab oder ein festes Fundament einer Ehe oder sowas.
Das muss nichts
heißen. Zumindest halt, das muss natürlich gar nichts heißen, das ist mir klar, aber zumindest ist es hier an ihrer Stelle zumindest halt vielleicht noch ein Begleitthema.
Vielleicht, ja.
Würde ich mal sagen. Vielleicht, man weiß es nicht. Und jetzt bei Bailey Schneider aber auf jeden Fall hier wieder eine sag ich mal, sehr schwache Persönlichkeit mit einer Depression. Also das ist ja schon mal sehr auffällig
alles. Bailey Schneider ist halt auch jemand, der so, ja, auch so gar nicht gut im Leben steht. Auch eine Person, die schon früh irgendwie mit sexuellen Übergriffen zu tun hatte und irgendwie dadurch auch gelernt hat oder den Trugschluss gezogen hat, dass ihr Wert quasi nur ihre Optik ist und die dann als Stripperin gearbeitet hat und sich häufig erniedrigt gefühlt hat von ihren Kunden, eigentlich, glaube ich, was ganz anderes gemacht hätte, wenn sie nicht so einschneidende Erfahrungen gemacht hätte. Also auch eine Person, die vom Leben sehr gezeichnet war, und da kann man durchaus unterstellen, dass Anthony Hempel jemand ist, der in seinen Beziehungen so ein gewisses Machtgefälle anstrebt, ne? Dem das wichtig ist, dass er sehr, sehr überlegen ist seinen Partnerinnen gegenüber.
Ja, jetzt könnte man den Gedanken weiterspinnen, hätte er vielleicht Partnerinnen in seinem Alter, wären das vielleicht auch keine, in Anführungsstrichen, jüngere Frauen, die vielleicht noch nicht so richtig im Leben stehen, sondern vielleicht eher, sagen wir mal, gestandene Frauen, die ihm dann auch Parole bieten können.
Ja, genau.
So, ne?
Ja.
Die nicht alles mit sich machen lassen, aber die er vielleicht auch nicht mit seiner Kohle beeindrucken kann.
Das ist natürlich auch ein Faktor, ne? Er kann natürlich diese Frauen, ja, also was ich das meinte, ich mit Kontrolle und Machtgefälle, ich glaube, ihm ist das wichtig, so zu lenken, weißt du, dass er verletzliche Persönlichkeiten hat und auch finanziell einfach die Oberhand hat, sodass er jemanden hat, der von ihm abhängig ist, den er so in der Hand hat, seiner Meinung nach. Und wir sehen ja auch hier das Muster, zwei Leute trennen sich oder wollen sich trennen, beide sind tot, und andere Ex-Partnerinnen beschreiben, dass er durchaus große Probleme hat mit Zurückweisung und Trennung. Ne?
Ja, ja, ja.
Aber wie gesagt, da wird nicht ermittelt werden in diese Richtung. Das ist, wir haben zwei tote Frauen, wir haben zweimal sehr, sehr ungereimte Umstände, aber einmal ist es halt offiziell Suizid und einmal Tod beim Schlafwandeln. Also da wird wohl auch nichts mehr kommen, wenn es nicht irgendwelche ganz, ganz bahnbrechenden neuen Erkenntnisse gibt. Und ich finde es so schade, ne? Wir hatten da eben kurz drüber gesprochen. Ich finde halt, dass einfach das wichtigste Fundament für das Gelingen von der Beziehung einfach Augenhöhe ist, ne? Und ich frage mich immer, warum es Menschen gibt, die es anstreben, dass da so ein profundes Gefälle herrscht, und warum es Menschen gibt, die so dominieren wollen, also die einfach sich keinen gleichberechtigten, auf Augenhöhe agierenden Partner wünschen, sondern wirklich so, ja, fast schon so ein Sklaven, weißt du, so ein Untergebenen. Das ist so eine Denkweise, die ich einfach so überhaupt nicht verstehen kann und die sich mir einfach zu keiner Sekunde erschließt.
Ja, ich verstehe das auch nicht, tatsächlich. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass manche Menschen vielleicht so diese Sicherheit, die sie da vermissen, und diesen Schutz, den sie vielleicht auch vermissen und in andere Menschen hinein projizieren, dass sie das A, selbst nie entwickelt haben, und B, einfach auch vielleicht sind sie auch gehemmt, das selbst auszubauen, weißt du, vielleicht sind sie einfach zu schwach, es zu tun, zu feige, zu schüchtern, zu ängstlich, an den eigenen Baustellen zu arbeiten, weißt du?
Ja.
Die eigenen notwendigen Schritte zu gehen. Ich meine, guck auf Phoebe, ja, mit 24, keine Ausbildung, sie möchte irgendwas Kreatives, so ein bisschen verträumt und gleichzeitig ganz viele Wünsche und offensichtlich auch Ansprüche. Aber so die Sachen einfach am Schopf zu packen, die eigenen Dinge zu erledigen, die sie tun müsste, das hat sie nicht gemacht. Stattdessen wurde das alles ausgelagert in einen deutlich älteren Mann, der das alles schon aufgebaut hat, ob jetzt mit goldenem Löffel geboren oder nicht, sei mal dahingestellt, ist erstmal egal. Aber Fakt ist, er hatte das alles und das hat er ihr bieten können. Und bei Bailey war es vielleicht das Gleiche. Man war, also genau, das, ja. Dafür haben wir jetzt zu wenige Informationen, ne? Nehme ich jetzt mal an.
Aber ich finde dieses sich nicht mit den eigenen Problemen befassen, das stimmt auch für solche Männer wie Anthony. Denn ganz ehrlich, was musst du für eine unsichere Wurst sein, wenn es dir darum geht, deinen Partner zu beherrschen? Das spricht ja auch dafür, dass du selber im tiefsten Inneren total unsicher und einfach ein richtig krasser Loser bist. Ja, wenn du einfach keine, der Mensch, der dir am nächsten steht, wenn du da keine gleichberechtigte Beziehung haben willst, sondern einfach so ein Hündchen, dann stimmt auch mit dir selber was nicht. Und das sind einfach dann zwei Menschen, die ihr Leben hätten ordnen müssen, ihre Probleme hätten angehen müssen. Phoebe einmal diese Diskrepanz schließen zwischen ich will auf eigenen Beinen stehen, ich tue aber nichts dafür, und Anthony hat ja ganz offensichtlich auch irgendwelche Dämonen, an denen er arbeiten müsste.
Naja, also ich glaube, das Problem ist einfach, das liegt sozusagen in der Ursache des ganzen Phänomens, was hier ist, also quasi in der Natur der Sache, so würde ich sagen. Er ist einfach 20 Jahre älter. Also der kann noch so reich sein, der kann noch so erfolgreich sein, der kann noch so toll aussehen für sein Alter, noch so eine tolle Apartmentwohnung haben, die er sich selbst gekauft hat, was auch immer, spielt alles keine Rolle. Im direkten Vergleich des Alters hat er in seinem Kopf vielleicht Minuspunkte, und er weiß auch, dass er dort jüngere Frauen hatte, die möglicherweise dann vielleicht nicht so wo er vielleicht vermuten könnte, dass sie vielleicht jüngere Typen auch haben wollten, oder dass sie vielleicht noch andere Lebenspläne sowas verinnerlicht hatten, bei denen er nicht mithalten konnte. Auch seine Uhr würde ja nun mal auch mal nicht schneller ticken, aber zumindest früher halt irgendwie stoppen als die von seinen Partnerinnen. Und all sowas sind natürlich mögliche Dämonen, die ich dann irgendwie hier zumindest halt vermuten würde.
Das stimmt. Das würde natürlich voraussetzen, dass erst in diesen Beziehungen sich dieses Muster ausgebildet hat. Das wissen wir natürlich nicht. Aber ich würde unterstellen, dass das schon so jemand war, auch schon in jungen Jahren, der sich da schon eher Partnerinnen gesucht hat, die in seiner Wahrnehmung unter ihm standen. Ich glaube nicht, dass das ein Muster ist, was später kam.
Und das spricht, ich weiß es nicht. Ich finde, dafür haben wir zu wenig.
Ja, aber das ist für mich einfach so. Ich wüsste nicht, warum das auf einmal so kommen sollte. Das ist für mich so ein roter Faden, der sich zu sehr durchzieht. Aber gut, du hast natürlich recht, das ist Spekulation. Ja, aber. Ja, das ist so das Ende der Geschichte und das Ende der Fakten. Jetzt begeben wir uns halt wirklich nur noch ins Reich der Spekulation. Da folgt jetzt wieder der Aufruf an die Community. Was denkt ihr? Kommentiert mal bitte, haut eure Theorien raus und lasst uns teilhaben an euren Gedanken dazu.
Yes, Leute. Wir wollen alle wissen, wie es bei Hempels unterm Sofa aussieht. Also, was war mit Anthony los?
Hempels unterm Sofa, klärt uns auf, und ansonsten habt eine wunderschöne Adventszeit. Denkt daran, 18.12. feiert mit uns Weihnachten in der Krombacher Brauerei. Ich glaube, noch ist das möglich, noch gibt es da Karten, nicht mehr viele, soweit ich weiß, aber ihr könnt da noch mit uns feiern. Das kostet, glaube ich, so um die 30 Euro, 29, 28 dafür, aber 2 Stunden True Crime und 2 Stunden Freibier und Schinkenbrote. Ich glaube, es gibt auch vegetarische Alternativen oben im Schankraum in der Krombacher Brauerei. Und da können wir auch alle noch so ein bisschen ins Gespräch kommen, uns ein bisschen austauschen und unterhalten. Ja, kommt vorbei.
Genau, macht das. Und solltet ihr bis dahin Durst auf etwas Frisches haben, schaut doch mal bei Holy vorbei, denn da gibt es auch immer wieder Gutes zu bestellen. Und gerade wenn man mal Lust auf so ein bisschen Geschmack im Mund hat und sagt so, ich weiß nicht ganz in welche Richtung, bei Holy findet ihr auf jeden Fall viele gute Inspirationen und mit unserem Code auf jeden Fall auch interessante Rabatte.
Ja, exakt. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in unseren Highlights und da findet ihr auch die Codes Blutrausch 5 bzw. Blutrausch für Bestandskunden, 10% Nachlass auf die Bestellung. Wie Daniel schon sagt, da gibt es richtig guten Kram. Gönnt euch und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao.
Ciao. Thank you.